Jesus, wir danken dir für das allergrößte, unübertreffliche Liebeszeichen, das wir gerade gefeiert haben, das wir jetzt um mich vorne uns bekommen, durch das Gedicht, durch das Lied. Fahr weiter und fahr ihm durch die Heilige Geist, uns das zu vertiefen, aufzutun, wirklich mit unserem Herz zu verbinden. Aus dem heraus, wie wir leben, Herr. Amen. Amen. Ja, ich freue mich sehr, um mich mal hier zu sein, hier in meiner geistlichen Wurzel. Da im Nebengebäude habe ich meinen Glaubensstart machen. Und darum ist die besondere Verbundenheit geblieben mit Frutigen. Ihr habt ein Jahresmotto, ganz ein kostbares Gottes Liebe sichtbar machen. Ihr habt übrigens sowieso ästhetisch wirklich wunderschöne Räumlichkeiten und Umgebung. Ich schaue manchmal als Gemeindeleiter von Nachbarschaft auf Frutigen, wie macht ihr es jetzt mit all diesen Umstellungen und so. Ich finde, ihr macht das hervorragend. Ja, ich tue halt, wenn ich so eine Auswertung an Dienst habe, bete, was, was mich in den letzten Monaten bewegt, was könnte passen. Und da bin ich zu dem Thema gekommen, zurück zur ersten Liebe im Zusammenhang mit dem Offenbarungstext und ein paar einleitende Gedanken zu der ersten Liebe oder einfach zu der phänomenalen Kraft vor Liebe. Es ist ein bisschen kreuz und quer durcheinander, die Gedanken, die ich jetzt damit starte. Erste Liebe, zum Beispiel die Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht bist du mit der Liebe auf den ersten Blick geheiratet. Das kann ganz gut sein. Man muss einfach wissen, bei all dem Geschenk von Verliebtsein und so, da spielt ja der Botenstoff Dopamin eine ganz grosse Rolle. Und wahrscheinlich hast du gemerkt, so nach 3 Monaten, spätestens nach einem Jahr, tut einfach das sich ein bisschen verändern und dann müssen auch noch andere Grundlagen wichtig werden, für das dann etwas, sogar eine Liebe auf den ersten Blick, auf lange Zeit anhalten kann. Verliebt sein, ich meine, das ist auch ein Geschenk von unserem Schöpfer, verliebt sein ist ja an und für sich ein Phänomen für sich. Oder gellet, wenn im Zusammenhang mit Liebe, was macht das aus, wenn mein Gegenüber, wo ich vielleicht viel damit zu tun habe, das kann ein Lehrmeister sein, das kann vielleicht auch ein Vorgesetzter im Militär sein, das kann eine Lehrkraft sein, ein Chef. Wenn ich merke, bei allem, wo manchmal schon verschieden läuft, vielleicht auch mal ein Konflikt oder so muss gelöst werden oder eine Lüge ist, wenn ich weiss, das Gegenüber hat mich im Grunde noch gern. Das ist so etwas Freisetzens, macht Mut, hilft bei all diesen Sachen, die sein können, wenn ich weiss, das Gegenüber im Grunde genommen hat das mich gern, mag das mich. Wir haben eben gerade wunderbar in dieser Herrenleitung nochmal die ultimativste Liebe, die man sich nur vorstellen kann, gefeiert vor einer Woche. Kreuzigung und Verstehung Jesu. Und der Max Lucado hat das Zitat kreiert, ist auch in diesem Gedicht vorgekommen. Es seien nicht die Nägel gewesen, die Jesus hier am Kreuz festgehalten, sondern Gottes Liebe. Und ich möchte mit einer wahren Begebenheit, die mich ging und mich bewegt, so ein bisschen den Einstieg zu ein paar Liebesgedanken abschließen. Ich lese, im Jahre 1847 wurde im Norden Ohios in Amerika ein Junge namens Thomas geboren. Eines Tages kam er mit einem Brief der Schule nach Hause. Die Mutter hatte Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Thomas A. Edison war unterdessen ein weltberühmter Erfinder, nämlich vor Glühbirne, ja, fand er den Brief in alten Familiensachen. Auf dem Blatt stand geschrieben: Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Das vermag die Liebe von einer Mutter, die Weichen ganz anders zu stellen. Gehen wir in den Bibeltext. Offenbarung 2 und mein erster Punkt. Oh, da bin ich zu weit. Mein erster Punkt ist der, es hat Post gegeben in Ephesus. Wir lesen miteinander den ersten Vers: An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Du kurz ein bisschen einführen. Johannes, man nimmt da mittlerweile fast 100-jährig. Er ist ja sehr alt geworden. Er hat in dieser Verbannung, wir haben einen Verband, dass er weniger Einfluss hat, er ist wahrscheinlich so führig geblieben für das Reich Gottes. Wir haben einen Verband auf so einer vorgesetzten Insel, wir sehen es da noch gerade. Und er hat dort so eine enorm starke Jesus-Begegnung-Show bekommen, dass es, obwohl dass er den Jesus 60 Jahre vorher, 3 Jahre lang ganz eng hat mitverfolgt, er war ein Freund von Jesus, er war ein Augenzeuge. Und die Erscheinung hier auf Patmos, die war so stark, er ist zu Boden. Es war zu viel für ihn. Und also wahrscheinlich Urgroßvater ist da am Boden gelegen und Jesus hat gesagt, aber Johannes, schreib auf, das ist ganz wichtig, was du da siehst. Und er hat aufgeschrieben, zum Glück für uns, und das ist eben nachher die Offenbarung geworden, oder Enthüllung, wie ist ja irgendwie die Übersetzung von Offenbarung, oder Entschleierung. Er hat das bekommen und jetzt im Kapitel 2 und 3 sind die sogenannten Sendschreiben, das sind 7 Briefe an die 7 Gemeinden dort in Kleinasien. Wir schauen dort mal, wie das war. Heutige Türkei, ihr seht Patmos, dort war er eben Verband der Johannes und dann die 7 Gemeinden, wo da sie angeschrieben wurden, wo die Post bekommen, direkt von Jesus. 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und die erste Gemeinde, die erste Adresse von diesem Brief, das sind natürlich Papyrusrolle, war Ephesus. Und jetzt in dem ersten Satz, den wir gesehen oder gelesen haben, wiederholt irgendwie Johannes, der da aufschreibt, nochmal etwas aus dem ersten Kapitel. Er sagt, so spricht er, also Jesus, der die 7 Sterne oder 7 Engel, das ist ein Symbol für die jeweiligen Leiter von diesen Gemeinden, der sie in seiner Rechten hält und mitten unter den 7 goldenen Leuchtern, das wird im ersten Kapitel Vers 20 erklärt, das sind eben die 7 Gemeinden, die Leuchter sind die Gemeinde, wie Jesus da einhergeht. Vielleicht ist noch jetzt schon gerade aufgefallen, 7, 7, 7, ging kommt 7. Und das geht ja noch weiter, in der Offenbarung kommt ganz viel die Zahl vor, und die 7 Siegelgericht, 7 Posaunengericht, 7 Zornschalen und so weiter, nur andere 7er. Und Bibelleser wissen, die 7er-Zahl, das meint so die Vollkommenheit oder das umfassende Ganze. Und hier, das ist noch wichtig, nachher abzuleiten, wenn also da die Post kommt an die 7 Gemeinden, meint die Zahl 7 eben hier auch, das ist exemplarisch gemeint für jede Gemeinde, jede Lokalgemeinde zu allen Zeiten auf der ganzen Welt. Oder ich könnte ja sagen, das, was Jesus in diesen Sendschreiben, in diesen 7 Briefen an die verschiedenen Gemeinden anspricht, lobt, rügt, warnt, verspricht, verheißt, das gilt zu allen Zeiten, das ist für alle Zeiten, für Lokalgemeinden Jesu ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir beim Nächsten, auch interessant hier, in diesen 7 Sendschreiben geht so ein System oder so ein Raster durch jeden Brief. Also da ist Jesus ganz systematisch. Ich habe es probiert, so ein bisschen darzustellen, wenn man also das ein bisschen unter die Lupe nimmt, die 7 Briefe. Jeder hat am Anfang ein Gutachten, also da kommt Lob und Tadel, bei zwei Gemeinden sogar nur Lob, kein einziger Tadel. Und dann kommt der Bußaufruf, auch Trostwort gleichzeitig. Und dann kommt noch so ein Überwinder-Verheißung, ein Überwinderwort, ein Zuspruch. Gut, jetzt gehen wir also zu Ephesus, heute einfach nochmal Ephesus. Und ja, sind wir ein bisschen gespannt, was er denen geschrieben hat. Wohlverstanden, Jesus höchstpersönlich. Aber bevor wir da reingehen, überlegt noch doch, ihr Pfimi-Frutigen, wenn jetzt hier der Brief käme, durch die Show von Jesus Christus, was wäre da drin? Wenn ich euch oder eure Gemeinde sage, ist ja das auch so gemeint. Jedes Einzelne, was sich im Herz zu dieser Lokalgemeinde zählt, macht ja Gemeinde aus. Natürlich eben ist da auch von Engel geschrieben, der Engel hier quasi für meine Frutigen, wie jetzt der Lukas zog, oder? Aber die gesamte Gemeinde macht Gemeinde aus. Was würde Jesus euch schreiben? Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was würde ich von außen da vermuten, was ich jetzt da gar nicht dazu sagen, aber ich kenne ja Gemeinde auch ein bisschen. Wo seid ihr stark? Wo jetzt vielleicht Sachen, die noch Potenzial haben? So, was würde ich schreiben? Wäre auch Warnungen dabei? Und nun, abschließend, bevor wir in den Text gehen, was der Epheser ist gekommen, was mir auffällt, die ganze Offenbarung, und gerade eben in diesen ersten Kapiteln, wie ganz, ganz wichtig, dass die Lokalgemeinde für Jesus ist. Es ist da, wir haben das so gelesen, er wandelt unter den sieben Leuchten. Das Wandeln klingt fast wie damals im Paradies, oder, wo er auch gewandelt mit den ersten Leuten. Die Lokalgemeinde sind ganz, ganz wichtig. Und ich meine auch in den künftigen Jahren und Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten besonders wichtig. Der René Christen, er hat hier ein Buch geschrieben über einen ersten Teil von Offenbarung. Er ist ein Leiter vom Prisma, eine grosse Gemeinde in Rapperswil. Er schreibt, die kirchliche Gemeinde vor Ort überlebt die Zeit bis zum Ende nur, wenn sie gesund ist. Deshalb analysiert Gott diese Gemeinden, bei den Sendschreiben, lobt und ermahnt sie in sieben Briefen. Und jetzt wollen wir reingehen. Und wir werden sehen, Epheser, ganz, ganz vorbildliche Punkte. Vers 2, ich kenne deine Taten und deine Mühe und deine Geduld. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Du legst Geduld an den Tag und hast um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Und dann Vers 6, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Was für ein Kompliment. Was für ein Lob von Christus, dem Sohn Gottes. Wohlverstanden. Ich kenne deine Taten, deine Werke, deine Geduld. Du bist fleissig. Die Geduld, die Liebe, die sieht man. Die wird sichtbar. Ganz wie es im Jakobus 2 heisst, Wenn Glaube ohne Werke ist, ist es tot, ist für nichts. Hier, das hat man gesehen, das war Werke. Datenvoll. Oder wie Jesus hat gesagt, im Zusammenhang mit Salz und Licht, Matthäus 5, er hat gesagt, seid Salz, seid Licht, dass nachher die Folge von dem ist, dass die Leute, die das erkennen, Gott erkennen dem, der Herr, der Vater im Himmel preisen. Hier steht, ihr helft einander, ihr bezeugt den Glauben, furchtlos. Und nachher preist er auch das Ausharren, das Ertragen von Schwerem, um meines Namens willen, steht da. Und jetzt tun wir uns ein bisschen der Stadt an, Ephesus, das war nicht irgendwie so ein Dörfli, irgendwo auch noch dabei. Ich meine, schon einmal, dass man uns das etwas sieht, merken wir, das ist eine bedeutende Stadt, das ist die drittgrößte Stadt im Römischen Reich damals, etwa gut oder über 200.000 Einwohner. Und die Stadt Ephesus, die war so ein bisschen beherrscht von ihrer Sache. Die Epheser waren furchtbar stolz darauf. Eines von diesen sieben Weltwunder der Antike hat bei uns eingeschlagen, und zwar der Tempel der Artemis. Und ich habe das Bild mitgenommen, wo nur noch Reste ist von dem Tempel, wie man es heute sieht. Es war ein riesiges Areal, das Tempelareal von der Artemis war wie ein Schuttplatz gross. Und die Artemis ist wirklich ist noch viel mehr als einfach so eine Schutzgöttin von der Stadt. Die hat die Szene beherrscht. Esoterische, okkulte Schriften von Ephesus waren legendär, weil eben diese Stadt ganz stark von dem gelebt. Wir wissen es aus der Apostelgeschichte. Man hat aus diesem Tempel so kleine silberschmiedige Tempel gemacht und verkauft, so wie man heute Souvenir verkauft. Und das hat so ein Glück bringen. Ganz eine spezielle Stadt gewesen. Sie hatte ein grosses Theater gehabt. Und da sind natürlich esoterische Stücke aufgeführt worden. Das Theater hat 25.000 Leute umfasst, also erstaunlich für damalige Zeit. Es war schon der Sitz vom römischen Statthalter. Und nicht zuletzt darum hat in Ephesus und Umgebung systematische Christenverfolgung angefangen. Das war ja lange nicht so stark. Das war auch noch beim Nero nicht so stark, auch wenn er ein schwieriger Typ war. Aber vor allem angefangen hat es mit dem Kaiser Domitian. Der hat ab 81 nach Christus regiert. Wir sind mit der Offenbarung etwa 95 so nach Christus. Und ab dem Domitian, er war der erste Kaiser, der sich wirklich als Herr und Gott, Deus und Kyrios, hat bezeichnet, der sich entsprechend anbeten. Spätestens ab dann ist es für Christen wirklich schwierig geworden, weil für sie war klar, wir haben einen anderen Kyrios. Wir können das nicht. Und aufgrund von dem verstehen wir auch besser, wenn sie das Lob bekommen. Ihr seid parat, schwerst zu ertragen um meines Namens willen. Da sind wahrscheinlich in der Verwandtschaft oder in der Familie manchmal schon Leute belagert worden, eingesperrt worden, vielleicht gefoltert worden oder auch plötzlich verschwunden. Johannes, der das hier übermittelt für den Epheser, der hat Ephesus sehr gut gekannt. Weil er vielleicht in seinem letzten Drittel vom Leben, dort manches Jahr war der Leiter der Gemeinde, der Apostel Johannes. Und etwas weiteres, wo die Epheser da Lob bekommen, es heisst hier, sie haben keine selbsternannten Apostel und irgendwie Pseudopropheten geduldet. Die haben die gesenkelt, die haben die geprüft und dann, wenn sie gemerkt haben, das stimmt etwas nicht, hätte ich da keinen Platz gehabt. Etwas, denke ich, was ging um mich, wichtig ist. Das waren nämlich auch Nikolaiten. Wir haben es gelesen im Vers 6. Das waren wahrscheinlich Nachkommen. Und dort ist einiges schiefgelaufen für Lehr Nachkommen von dem Diakon Nikolaus, wo wir im Apostelgeschichte 6, wo da die Suppenschöpfer eingesetzt werden, hat dazugehört. Und das ist zu einer Gruppe geworden, wo sexuelle Unreinheit und auch Götzendienst in dem Sinne toleriert, dass sie gefunden haben, das hat gut Platz, wir sind frei in Christus. Was ich mit dem Körper mache, das spielt nicht so eine Rolle. Der Geist ist ganz wichtig, was ich geistlich tue, was ich geistlich treibe. Und die sind dort durchleuchtet worden und als falsch dargelegt worden. Wir sehen, die Epheser, wirklich kompromisslos, fadengrad und hingegen. Und liebe Gemeinde jetzt Frutigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, als Nachfolger Jesu ist es, wenn es unser Wunsch ist, so zu leben, wie sie da haben, eine Beschreibung bekommen in Ephesus. Und umso erstaunlicher. Und im ersten Moment fast nicht zu verstehen, und der Frage, wie wir eben jetzt nachgehen. Umso erstaunlicher ist das, was jetzt kommt. Wirklich ein Knaller. Und trotzdem abgestürzt. Jesus sieht denen Im nächsten Vers, aber ich habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Was für eine drastische Beschreibung. Du bist höi ahakit. Und das ist da in der griechischen Sprache, ist das im Perfekt, das heißt, du liegst jetzt am Boden. Das Resultat, du bist am Boden, im Grunde genommen. Bei all deinen Werken. So bei Stars und Sternchen wissen wir, oder, das geht ganz schnell auf und ab. Oder heute bejubelt, morgen ausgebaut. Sei das irgendwie Schauspieler oder einfach Prominente oder ein Fußballtrainer, das geht ganz schnell. Aber hier, das hat nicht mit dem zu tun. Die Tüchtigkeit, der Fleiss, der ist geblieben, der ist auch beschrieben. So sei sie. Kompromisslosigkeit, die ist sicher geblieben. Und gleich heisst es, erinnere dich, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Wo du einst gewesen bist, denk zurück. Bei der ersten Liebe. Liebe Gemeinde, wie sollen wir das einordnen? Bei der vorderen Beschreibung. Was ist da gemeint? Und vergessen wir nicht, die hebräische Definition, auch die griechische Definition Agape von Liebe, meint ja gerade, es soll Tatliebe sein, es soll tatkräftige Liebe sein. Und nicht nur irgendwie Geschwafel von Liebe, sondern Liebe soll man sehen, soll man erkennen. Genau das, was in Ephesus ist, sichtbar war. Ja, man hat gar nicht das Gefühl, es sei irgendwie oberflächliche Liebe gewesen, sondern gerade eben Ausdruck. Was ist gemeint? Was ist gemeint mit der ersten Liebe? Wahrscheinlich habt ihr auch schon verschiedene Predigten darüber gehört, vielleicht verschiedene jetzt im Hinterkopf. Ich möchte ein paar Ansätze, ein paar Lösungsansätze uns vor Augen führen, zurück zur ersten Liebe. Hat es doch mit Verliebtheit zu tun? Vielleicht hat er das schon gehört. Jawohl, wie es dann war. Verliebtheit, wo man alles macht. Ich zweifle, ob das gemeint ist. Weil wenn ich so auch in unserer Beziehung denke, wir sind seit 2 Tagen, 27 Jahre lang geheiratet. Die Verliebtheit, die ist, die hormonelle, die mit Dopamin zu tun hatte, die hat sich verändert. Aber die Liebe ist tiefer geworden. Ich finde, heute ist die Liebe anders bei uns als dann. In den Anfang, in den ersten Monaten. Also, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber Dynamik, wenn man verliebt ist, wenn man so die ersten Gefühle hat, Dynamik ist schon gross, hängt sich mit dem zusammen. Ich mag mich erinnern, in der 8. Klasse, in der 7. Klasse einen Schulschatz gehabt, und in der 8. Klasse hat die gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Und ich bin so enttäuscht gewesen und habe auch gelitten manchmal und beginne noch so verliebt gewesen. Dann habe ich mal in diesen Sommerferien meinen Götti besucht, zu Thun mit dem Velo. Das war dann noch fein etwas gewesen, das auf Thun nachher und nachher dort übernachtet und am nächsten Tag um den See um mich zurück. Aber irgendwie bin ich gar nicht wegen Götti auf Thun, sondern ich habe gewusst, der Schatz, der mich da hat verlassen, die ist in der Ferien zu Uetendorf bei irgendeinem Verwandten, keine Ahnung, an welcher Strasse. Und dann bin ich, und da merkt man eben die Dynamik, die das kann haben, die Verliebtheit, bin ich einfach da durch das Uetendorf geradelt und hatte den Spleen, vielleicht sehen die irgendwo, also natürlich nicht gesehen. Aber es zeigt, also da geht schon etwas los. Und die Dynamik, vielleicht hängt irgendetwas an der Dynamik, die hier gemeint ist. Oder an Beziehung. Eine Verliebtheit hat ja auch mit Beziehung zu tun. Hat es mit der Beziehung vor allem zu tun, wo Jesus sagt, die erste Liebe. Mir ist 1. Korinther 13 Sinn gekommen, wo es am Anfang da die drastischen, fast unvorstellbaren Verse stehen. Ich lese den dritten vor. Und wenn ich all meinen Besitz verteile, und je nachdem kann das sehr viel sein, oder? Und den Tod in den Flammen auf mich nehme und hätte keine Liebe, dann wäre es für nichts. Ganz verrückt. Auch da, das ohne Liebe ist nichts. gibt es sich da bei aller Treue und Gewissenhaftigkeit von diesen Epheser gleich um Gesetzlichkeit. Sie haben sich gleich in dem Sinn gelebt, zwar viel gemacht, volle Hingabe, aber mehr so, das habe ich dir abgehakt, gell? Das habe ich dir gemacht. So wie Pharisäer bei Jesus gesehen, du, also bitte sehr, wir fasten jede Woche zweimal, wir verzehnten von jedem Thymian und von jedem Kräutchen alles vollständig und wir geben der Almosen, wie es im Gesetz von Mose steht. Und gleich hat Jesus gesagt, ihr seid so Heuchler. Ihr kennt doch euer Herz haargenau. Ihr seid so Heuchler. Ich habe wirklich in Vorbereitung gerungen mit der Frage, was ist da gemeint? Ich habe die Frage auch an mich hergelegt. Bei mir kannst du sagen, ja, von Berufes wegen, du musst das und das machen und so. Aber ich kann genau gleich ohne Liebe Sachen machen, einfach die Sachen abhaken. Möglichst fleissig natürlich, dass es möglichst gutes Vorbild soll sein oder so. Aber gleich ist da die erste Liebe, wo wir erforschen sind, ist die dahinter. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade wenn wir die Fortsetzung kennen von dem oder lesen, den nächsten Halbsatz, ist eine total wichtige Frage. Weil es heisst im nächsten Teil, wenn sie nicht zurückkehren, die Epheser, werden die Leuchter einfach auf die Seite geschoben. Mit dieser Hingabe, die Epheser hatten. Wir brauchen den Heiligen Geist, der auch jetzt, der unter uns redet, der unter uns aufdeckt, was das bei uns kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ein bisschen individuell eine Sache sein kann. Aber auf etwas möchte ich jetzt zum Schluss natürlich schon noch hinweisen, wo ich glaube, von der Bibel her, dass es alle hauptsächlich mit dem zusammenhängt. Ich habe über die Epheser nachgedacht. Und es ist ja in diesem Sendschreiben auch, kehre zurück zu deinen ersten Taten. Und dann habe ich studiert, was sind denn die ersten Taten von der Gemeinde in Ephesus. Und die sind ebenfalls eindrücklich gewesen. Im Apostelgeschichte 19, wo Paulus so richtige, kraftvolle Prediger hatte, haben sie ihre Hokus-Pokus-Bücher gebracht. Und haben die auf einen Haufen gekippt und dann angezündet. Und dort steht sogar, für wie viel Geld das wert hatte. 50'000 Silberstücke, Silbergroschen. Und ein Silbergroschen ist ein Arbeitslohn von einem Tag. Und wenn man das umrechnet, könnte man mit dem Bücherhaufen, mit dem Wert, könnte man 200 Arbeiter ein Jahr lang entlöhnen. Zur damaligen Zeit. Stell dir noch mal vor. 200 Arbeiter ein Jahr lang entlöhnen. Für das sind da Bücher verbrennt worden. Dann war es ernst. Ist echt der erste Eifer geblieben bei den Fässern? Oder kann man zwar mit grosser Hingabe leben, wie es da in der Gegenwart beschrieben ist, mit vielen Werken, und gleich alles Ungutes einfach nebenher dulden und laufen? Ich glaube, das kann man schon. Vielleicht hast du auch so Momente gehabt, so, dass der Heilige Geist Sachen aufgedeckt hat und gemerkt hast, sofort jetzt mit diesen Medien, das muss ich jetzt mal hören. Oder der Medienumgang muss verändert werden. Oder die und die Filme müssen fort, die nicht mehr zu tun haben. Oder vielleicht auch eine alte Liebschaft, wo plötzlich, wo du merkst, die flammt um mich ein bisschen auf, aber ich habe ja meine Frau oder ich habe ja meinen Mann. Also bin ich da sorgsam, aufmerksam, dass da nicht etwas Falsches daraus erwacht. Ich glaube, wir können parallel so hingebungsvoll leben als Christen und Ungutes gleich dulden neben uns. Das kann man schon. Aber ich glaube, die erste Liebe, die hier angesprochen ist, die liegt noch an einem anderen Ort. Und mir ist in diesem Beten und Suchen und Studieren ist mir etwas aus dem Epheserbrief in Sinn gekommen. Paulus hat im Epheserbrief zwei Gebete aufgeschrieben. Im ersten Kapitel und im dritten Kapitel, im Vers 17, das ist ein Ausschnitt aus dem Gebet, betet er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In welcher Liebe? In Liebe vom Vater. Es gibt keine größere. Und im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, wohlverstanden, hat ja der gleiche Autor geschrieben wie die Offenbarung, der Apostel Johannes, haben wir nochmal einen wichtigen Hinweis auf unsere Frage. Johannes schreibt da, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Vers 19, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die erste Liebe ist eben, wo hat er ein Kreuz? Ist seine Liebe. Ich glaube, das ist hier gemeint. Die erste Liebe. Geht zurück zur ersten Liebe, zu der, die nicht aus euch kommt, die ihr nicht machen könnt. Zu der vom Kreuz vor Auferstehung. Jens Kaldeweye, Theologe, den ich sehr schätze, von Basel, sieht, das Problem dieser Gemeinde in Ephesus ist nicht der fehlende Liebeseifer, sondern dass sie vergessen haben, wie sehr Gott sie liebt. Sie schauen zu sehr auf sich selbst, machen zu viel mit eigener Anstrengung, ruhen nicht mehr fröhlich und dankbar darin, dass Gottes eigene Liebe die Quelle von allem ist. Halleluja! Ist das nicht befreiend? Und Gellert, vielleicht habt ihr Menge Predigt darüber gehört. Ja, es reicht nie so ganz. Bitte noch ein bisschen mehr Anlauf nehmen, noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das funktioniert ein Stück schon, oder? Wo gerade mit der Offenbarung kann man einen riesen Druck machen. Und da ist noch Endzeit dabei und dies und das. Aber guckt, ich weiß aus meinem Leben, wenn das, was ich mache für den Herrn, wenn das motiviert ist, aus dem Herz, so einfach geliebt ist und wo weiss oder ein Stück erkennt hat, was am Kreuz geschehen ist, das ist weitaus die beste Motivation. Das ist Befreiung, das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und ich glaube einfach, wenn wir diese Quelle zu lang nicht angehen, dann können wir noch so tun. Und noch so kann das aussehen. Das ist eine Zeitbombe. Irgendwann mögen wir nicht mehr. Es geht nicht. Es geht nicht ohne den Durchlauf vom Kreuz, ohne die erste Liebe. Und die erste Liebe, lasst es gesehen sein, die erste Liebe, zurück zur ersten Liebe, bist nicht du, nicht die Anstrengung, sondern Jesus Christus und der Vater. Und wohl der Gemeinde, der aus der Liebe agiert, der aus der Liebe wirkt, da ist ein länger Schnuff. Da ist Barmherzigkeit und mit sich selber. Und da ist Power. Weil die Überzeugung nicht ist irgendwie von überredenden Worten oder von mir sollte halt noch ein bisschen mehr, sondern direkt vom Vater. Durch das Kreuz. Halleluja. Sofort zurück zur Quelle. Eugene Peterson sagt, no time to waste, keine Zeit verlieren. Und genau so schreibt eben Johannes, kehre zurück zu deinen ersten Taten. Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Zu diesen Taten, denken wir an die Zauberbücher. Ich glaube, die hätten die Bücher nicht gebracht, wenn sie nicht von der Liebe Gottes erfasst gewesen. Es hätte sie geruht, das viel Geld. Dann hätten sie auch verkaufen oder? Anhänger, die ging noch dem Alten geglaubt. Haben sie nicht gemacht. Sie wussten, ein Stuss muss fort. Die Motivation ist von der Vaterliebe vom Kreuz gekommen. Und guckt, die Verheißung, die er kommt, die ist fast schon paradiesisch. Wer Ohren hat, wir haben alle Ohren, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt oder überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Das ist Christus, der im Paradies Gottes steht. Amen. Amen. Lasst uns einen Moment still sein, auch für euch daheim. Lasst uns einen Moment still sein, hören. Vielleicht und möge der Heilige Geist reden. In dein Herz, in mein Herz. Erfreuen, entlasten, ansprechen. Jesus hat gesehen, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vater im Himmel, wir schmecken und wir nehmen wahr, dass das Evangelium wirklich freimachend ist, freisetzend, aber auch gerade daraus enorm mobilisierend. Du mobilisierst aus Liebe, aus uns Sicherheit geben, uns Überzeugung geben. Das suchst du. Diese Werke und diese Hingabe aus dieser Liebe. Vielleicht jetzt Leute hier oder oben, Internet beim Livestream, wo aufgrund von dem Sendschreiben die Sicherheit überkommen mit dem Jesus, der freisetzt aus Liebe, mit dem, was die wirklich leben. Das Kreuz kenne ich oder verstehe ich im Kopf und heute habe ich im Herz verstanden. Dem Herr kann ich ganz vertrauen. Dem Herr wollte ich mich ganz anvertrauen. Ich weiß, dass das Kreuz nötig war für mich. Ich weiß um meine Schuld. Und ich glaube und ich weiß, dass es auch vergeben ist durch das Kreuz. Und ich kann das heute die Start sein. Auch. Die Start in das freimachend, rettend, wahre Leben. Vielleicht sind Leute da, die ging um mich so mit dem kämpfen, irgendwie weiss ich, sollte noch etwas mehr. Es reicht nie ganz. Es reicht dem Herrn nie ganz. Und vielleicht leidet manchmal sogar die Liebe. Vielleicht liebt er mich auch weniger. Und das setzt doch heute einen Punkt aufgrund von diesem Wort, auch gerade von diesem Johannes 4 Wort. Lass dich gesehen sein, dass du mit deinem Werk nichts kannst verändern an Gottes Liebe. Und nicht musst du nachher besser für die Rettung. Aber der Herr will dich freisetzen, in seinem Reich tätig zu sein. Er wünscht sich das. Aber aus Freiheit. Aus freien Stücken. Herr, so red du weiter. Durch die gute Heilige Geist. Amen.